Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Totensonntag, ein Tag mit vielen Gefühlen und Gedanken. Ein Tag, an dem viele von uns sicher auch mit schwerem Herzen hier heute in den Gottesdienst gekommen sind. Wir stellen uns der Vergänglichkeit des Lebens, der Trauer und dem Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Liebe Gemeinde, dieser Wochenspruch aus Psalm 90 weist uns sehr realistisch auf unsere Endlichkeit. Dass wir mit dem eigenen Tod, vielmehr mit dem Tod unserer geliebten Menschen leben müssen, das wissen wir alle. Und wir wissen auch, dass es keinen Zweck hat, den Tod zu verdrängen, so sehr manche das in unserer Gesellschaft versuchen. Aber das Wissen um den Tod als Lebensthema enthebt uns ja nicht der Trauer und den Fragen. Dietrich Bonhoeffer hat zu diesen Fragen einmal gesagt, es sind unersättliche Fragen. Sie heißen, wo sind unsere Toten? Wo werden wir nach unserem eigenen Tode sein? Und die Kirche erhebt den Anspruch, auf diese unmöglichen Fragen des Menschen Antwort zu wissen. Ja, nur weil die Kirche auf diese letzte Frage Antwort weiß, darum besteht sie. Soweit Bonhoeffer. Liebe Gemeinde, dass wir als Christinnen und Christen, als Kirche angesichts des auferstandenen Christus versammelt sind, dass wir wieder allen Augenschein an den Gräbern das Christ ist erstanden singen, ja, das zeigt unsere Hoffnung, aber das macht uns eben nicht immun gegen Trauer und Schmerz. Wir sind verbunden in einem Glauben, in dem wir Leiden und Tod nicht verdrängen, sondern in dem wir Traurigkeit und Angst, die der Tod hervorruft, eben gemeinsam teilen und uns gegenseitig stärken. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, das ist Lebensthema. Und wir wollen die Trauer nicht wegschieben oder auf alles schon Antworten wissen. Auch das gemeinsame Schweigen und das Aushalten von Trauer verbindet uns oft. Aber wir machen uns fest im Glauben an eine Liebe, die selbst der Tod nicht zerstören kann. Im Vertrauen auf den Ewigen, den Herrn über alle Zeit. Und damit stehen wir nicht alleine und am Anfang, sondern wir werden Teil von einer Kette von Generationen durch Jahrtausende, die das vor uns getan haben, in Israel und in der Kirche. Und wir können uns von den vorausgegangenen Sprache leihen für das, was wir vielleicht nicht, noch nicht in Worte fassen können. Der bekannte Psalm 90, mit dem wir eben schon gemeinsam Gott angerufen haben, den möchte ich heute als eine solche Sprachhilfe und gedankliche Wegbegleitung betrachten und einige Sätze aus diesem Gebet Israels unterstreichen. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, so beginnt der Beter. Bevor er mit sehr realistischen Worten auf Vergänglichkeit blickt, bevor er klagt und bittet und sich auch mit leisen Worten fragend und verzweifelt an Gott wendet, setzt er gleichsam einer Überschrift die trotzige Gewissheit: Wir haben eine Zuflucht. Das heißt doch, wir sind nicht schutzlos ausgeliefert, wenn uns die Trauer heimsucht, wenn Fragen aufbrechen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wir haben einen, zu dem wir fliehen können, der uns bei sich birgt. Egal wie verstörend und verzweifelt wir sein mögen, Gott gewährt uns Zuflucht bei sich. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gottes Ewigkeit bietet uns eine Zuflucht, die der Strom der Vergänglichkeit uns nicht wegreißen kann, die fest bleibt über alle Wechsel der Zeiten hinweg, ja, die selbst der Tod nicht zerstören kann. Und diese Zuflucht steht jedem Menschen offen, bedingungslos. Nichts und niemand kann sie uns nehmen, denn Gott, Herr über alle Zeit, hält sie für uns bereit. Und mit dieser großen Zusage stellt sich der Beter dann dem menschlichen Leben. Und das tut er sehr realistisch. Unser Leben vergänglich wie Gras, das am Morgen noch blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. So erschreckend flüchtig ist es. Auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, was am Leben köstlich scheint, so sagt der Beter, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Liebe Gemeinde, für manche klingen diese Worte vielleicht etwas resignativ und traurig. Aber wenn wir sie unter der Zusage des Ewigen hören mit seinem liebevollen »Kommt wieder, Menschenkinder«, dann können sie uns anleiten, das Hier und Jetzt, die mir anvertraute Lebenszeit als Geschenk Gottes zu betrachten und zu gestalten. Und das führt in die tiefe Einsicht, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ursprünglich im hebräischen Text heißt es da, unsere Tage zählen, lehre uns, damit wir einbringen ein Herz in Weisheit. Zeit zu zählen, das kann auch gefährlich sein. Manche kennen vielleicht den Roman von Rainer Maria Rilke, in dem er einen Mann beschreibt, der daran zerbricht, als er anfängt, seine Tage zu zählen. Nikolai Kustmitsch kommt auf die Idee, die Jahre seiner möglichen Lebenszeit zu überschlagen und sie dann umzurechnen in Monate, Tage, Stunden, bis die Zahl der errechneten Sekunden ihm das Gefühl gibt, ein unendliches Vermögen zu haben, reich zu sein an Zeit. Und jeden Sonntag zieht er Bilanz. Und dabei merkt er deutlich, wie schnell sich sein Vorrat aufbraucht. Die Sekunden verfliegen nur so, am Ende kann er nur noch gebannt vor Entsetzen dem Vergehen der Zeit vom Bett aus zusehen. Tatsächlich ist es gefährlich, sich dem Strom der eigenen vergehenden Lebenszeit auszusetzen, wenn man sich nicht festmacht an dem, der allerzeit gebietet. Wo ist das vergangene Jahr nur wieder geblieben? Die Wochen und Tage rasen nur so dahin. Je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit, wie schrecklich. Diese Sätze kennen wir und der Gedanke an die eigene kurze Lebensspanne kann es manchem tatsächlich schwer machen, die verbleibende Zeit als erfüllend zu erleben und sie sinnvoll zu nutzen. Die biblische Bitte, unsere Tage zählen, lehre uns, oder wie Luther sehr gut interpretiert, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Diese Bitte meint dagegen, lehre uns fähig zu werden, die eigene Begrenztheit und eben auch die Begrenztheit der Zeit, die wir mit geliebten Menschen leben dürfen, zu akzeptieren und einzustimmen, dass Sterben zum Leben gehört, auf dass wir klug werden, auf dass wir einbringen, ein Herz in Weisheit. Solche Lebensklugheit, solche Weisheit lässt sich sicher nicht einfach lernen. Und immer wieder gibt es die Versuche, auch Alter und Ende des Lebens zu überwinden, das medizinisch weiter herauszuzögern, an Unsterblichkeit zu forschen. Das alles zeigt doch, wie schwer wir uns damit tun. Und so ganz frei machen können sich wohl viele von uns nicht davon. Weise, klug zu sein und mit dem Einstimmen in meine Endlichkeit, das erwächst aus dem Zuspruch Gottes. Deine Zeit steht in Gottes Händen. Und du bist mit deiner Zeit, mit dem Maß deiner Möglichkeiten, mit deiner Kraft so gewollt. Du brauchst dich nicht immer mit anderen zu vergleichen, die etwas besser können. Viel zu oft übersiehst du dabei, was du kannst und was dir deine Zeit schenkt. Freu dich an dem, was dir gelingt oder vielleicht auch noch gelingt. Auch Kleines hat da unendlichen Wert. Mit deinen Kindern und Enkeln zu lachen, für andere zu beten, zuzuhören und auch die Tränen anderer zu begleiten, Das alles ist unendlich wichtig. Du musst nicht alles können, es gibt andere, die dich ergänzen. Wir werden nicht an dem gemessen, was noch alles zu tun wäre, sondern an unserer Kraft, an unseren Möglichkeiten, an der Gestaltung unserer geschenkten Lebenszeit. Liebe Schwestern und Brüder, unter diesem Zuspruch Gottes zu leben, ist befreiend und tut gut. Wir können zur Ruhe kommen, lernen, unser eigenes Leben und eben auch die Grenzen von Leben zu akzeptieren. Aus dem Geschenk solcher Lebensweisheit wächst ein neuer Umgang mit unserer Zeit. Fülle uns frühe mit Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Da wird am Anfang des Psalms geklagt über die Flüchtigkeit des Lebens, dass die Jahre nur so davonfliegen. Am Ende dieser Klage wird nicht etwa die Bitte um Unsterblichkeit entgegengesetzt. Es wird auch kein Schlaraffenland ohne Mühe und Arbeit erhofft. Der Beter macht vielmehr deutlich, wenn ich durch Gottes Zuspruch Ja sagen kann zu meiner Begrenztheit und auch zu der Begrenztheit der Zeit geliebter Menschen, dann muss Vergänglichkeit eben nicht Vergeblichkeit bedeuten. Wir können darum bitten, dass Gott die Tage unseres Lebens mit Freude füllt und unser Tun gelingen lässt. Ein scheinbar weiter Weg zwischen dem Beginn des Psalms, du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, und dem bescheidenen Bitten am Schluss, erfülltes Dasein für unsere kurze Lebensspanne. Aber was auf den ersten Blick unendlich weit auseinander liegt, ewiges Leben und begrenztes menschliches Leben, das gehört in Wahrheit ganz eng zusammen. Denn Gottes Ewigkeit in dieser Ewigkeit ist unsere begrenzte Zeit aufgehoben. Meine Zeit in deinen Händen. Von Gott her bekommt unser Leben seine Bedeutung und seinen Sinn. Unsere Traurigkeit darüber, dass unser eigenes Leben viel mehr gerade heute, unsere Trauer darüber, dass die gemeinsame Zeit mit Menschen, die wir lieb haben, für uns endgültig zu Ende geht oder gegangen ist, diese Trauer wird von Gottes Ewigkeit überstrahlt. Begrenztes Leben ist nicht vergängliches Leben. Der Morgenglanz der Ewigkeit bricht sich die Bahn. Am Ostermorgen, ja, da ist es wahr geworden, nichts, auch der Tod nicht, kann uns von Gottes Liebe scheiden. Liebe Schwestern und Brüder, unter diesem Zuspruch würde ich gerne aufhören, aber ich möchte mich nicht stillschweigend auch an den schwierigen Sätzen des Psalms, den wir eben gemeinsam gesprochen haben, vorbeidrücken. Ich weiß aus Gesprächen, dass manchem auch einige Verse fremd sind und Probleme machen, und ganz frei machen kann ich davon mich wahrlich nicht. Deutlich ist da auch von Gottes Zorn und Strafe die Rede. Und das haben wir auch eben im Evangelium gehört. Im Psalm heißt es, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Sätze, die zu schaffen machen, die wir vielleicht nicht ohne weiteres so nachsprechen können. Ich denke an die vielen unschuldigen Opfer der Naturkatastrophen im vergangenen Jahr, vor allem aber auch an die vielen Kriegsopfer, die Bilder von den Kindern in Gaza, im Sudan, die ermordeten Geiseln, die vielen Toten im Krieg in der Ukraine, genauso aber auch plötzlich auftretende Krankheit, die Menschen brutal aus der Mitte des Lebens reißen, Unfälle, die junges Leben zerstören. Strafe Gottes, Zeichen seines Zorns. Ich spüre da eher Gottes Verborgenheit angesichts von so viel sinnlosem Sterben, sein unbegreifliches Schweigen, seine Ferne und Rätselhaftigkeit. Vielleicht sind das ja nur andere Worte für das, was der Beter Zorn nennt. Umso sprechender dann die Bitte im Psalm, Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Die dunklen Seiten Gottes seine Ferne, sein Schweigen, vielleicht auch einiges, was Menschen unter uns jetzt erinnern. Das alles ist nicht das Letzte. Der Vater unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi kehrt sich zu uns, lässt sich ansprechen und will uns trösten. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Nein, es ist nicht alles beantwortet. Trauer und Schmerz, auch Fragen und Zweifel, gerade auch über den Abschied von geliebten Menschen, machen uns zu schaffen. Aber aus unserer Verzweiflung will neue Hoffnung wachsen durch die Gewissheit des Ostermorgens. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott ist unsere Zuflucht für und für, Trost und Halt auch angesichts von Trauer und Schmerz. Unsere Zeit in Gottes Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen Herrn. Amen.